Also ich empfehle jedem, der mit dem Auto fährt, geht in einen Supermarkt, kauft euch dort einen Viererpack Energy Drink und das Geld, was euch dann übrig bleibt in Relation, hättet ihr es auf der Autobahn gekauft, damit kauft ihr euch Aktien und werdet Großaktionär bei Esso. Weil so viel Geld ist es inzwischen, Alter.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und jetzt haben wir ihn frisch eingeflogen, meine Damen und Herren. Er ist braun gebrannt, er ist inzwischen durchtrainiert, weil er war im Land der Sonne, der Musik, der Passion. Give it up for the Cubanian lover, Bastian Bielendorfer.
Ei, ei, ei. Habla Español, wir müssen jetzt, ich träume schon in Englisch und in Spanisch, es ist so awesome. Ich war ja jetzt 2 Wochen da und
ah, great.
Ist total krass, ich kann gar nicht mehr anders als in Spanisch denken, Senor. Und deswegen ist, weißt du, kennst du das noch früher, wenn so Mädels in der Schule irgendwie so 3 Monate nach Amerika sind, dann sagten, oh, ich kann nur noch in Englisch träumen, ich habe Deutsch ja, ja. total verlernt. Also ich habe auf jeden Fall auf Kuba gar nichts gelernt und auch nichts verlernt, so, weil ich kann kein Spanisch und alle sprechen nur Spanisch. Das ist, keiner kann da Englisch, das ist eine Katastrophe. Und ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gerädert gefühlt. Ich bin gerade echt am Limit, ey. Das war wirklich,
aber
das war ein heißer Tanz, meine Kuba-Reise. Das kann ich dir aber sagen, ey.
Die deutscheste Frage, die es überhaupt gibt.
Was gab's zu essen?
Bist du glücklich? Nein. Bist du glücklich, wieder zurück in deinem Vaterland zu sein?
Ja, ich war sehr froh, als die Leute mich am Flughafen mit Heil Hitler begrüßt haben. Was willst du jetzt hören?
Nein. Hey, hör doch auf, guck mal, jetzt schon wieder. Nein,
allein der Begriff Vaterland ist schon schlimm, so, weißt du, den benutzt schon kein Deutscher jemals. Aber gut, ja,
nicht?
Ich bin froh. Nein, okay. Niemand. Es gibt übrigens auch ein sehr, sehr gutes Buch darüber, was passiert wäre von Robert Harris, wenn die Nazis gewonnen hätten. Ne, also wie würde die Welt heute aussehen? Amerika wäre plötzlich nationalsozialistisch und das heißt Vaterland. Empfehlenswert, habe ich mal gelesen, gutes Buch.
Okay.
Ich bin froh, nein, sagen wir es mal so, ich bin froh, wieder deutschen Boden betreten zu haben. Das Erste, was ich gemacht habe, ist jetzt kein Witz, war mir in der Flughafen-Kiosk ein Magnum zu kaufen. Es gibt natürlich auch viele tolle andere Eissorten, von Schleck, Flutschfinger.
Genau.
Aber einfach mir nur ein fucking Eis
bum, bum.
Zu kaufen. Genau, Bum Bum, Bum Bum mit dem Kaugummi-Stil. Habe ich übrigens
mir letztens
mal gekauft, Digga. Ja, ist gut, aber du musst ja sagen,
schmeckt mein, so
ich weiß, wir kommen gerade, es schmeckt mega, es schmeckt, oder oh, Alter, ich glaube, selbst wenn du irgendwie so ein Chemiewerk fährst und deinen Kopf in so einen grünen Bottich hält, schmeckt das weniger nach Chemie als
Bum. Immer wenn ich bei Bum Bum reinbeiße, denke ich an BASF. Ich weiß nicht warum.
Genau. Aber es gibt auch viele tolle andere Chemiewerke wie
andere,
Bayer oder so.
Auf jeden Fall, ja, natürlich.
Da sind wir große Fans von. Aber Bum Bum gehört zu den Sachen, die genauso wie Ed von Schleck. Ich habe mir mal ein Ed von Schleck gekauft und ich dachte so, wollt ihr mich verarschen? War das immer so klein? Das war so groß wie mein Daumen. Und das Bum Bum kann ich mir theoretisch komplett in den Mund stecken. Okay, klingt jetzt nach einem komischen Satz, aber ich habe es ausprobiert.
Nee,
ich
aber stimmt.
Es ist winzig.
Die sind kleiner geworden.
Die sind kleiner geworden, oder? In deinen kleinen Händen sieht immer noch ein Bum-Bum groß aus, aber grundsätzlich sind die kleiner geworden, oder? In unserer Kindheit.
In meinen Händen sieht es aus wie ein Tennisschläger, Digga. Also das ist so.
Ey, ohne Scheiß, aber in unserer Kindheit, ich weiß noch, wenn man sich ein Magnum gekauft hat, da musste man das mit beiden Händen festhalten, so, weißt du, links und rechts wie so ein Schwert. So, weißt du, es war einfach groß und jetzt sind alle Eissorten so klein geworden. Ich glaube, die wollen uns verarschen. Die denken, wir merken das nicht, dass sie das Eis immer kleiner machen, weißt du. Und unsere Enkelkinder eines Tages, die kriegen dann so, ein Bum-Bum, was so 3 Gramm schwer ist, so auf die Hand gelegt, wie so ein Bum-Bum, weißt du.
Nein, die kriegen es mit so einer Pipette auf die Zunge. Die so, ich hätte gern Bum-Bum und die haben dann so eine Pipette und dann sagen die so, einfach nur so Mund auf. Und dann Zunge raus und dann einfach nur so ein Tropfen auf die Zunge, die so, ich liebe Magnum. Das ist so toll. Und die so, 8 Euro bitte.
Das ist übrigens, darüber müssen wir übrigens eh mal reden, über die Preisspirale. Ne? Wenn alles immer teurer wird, alles. Es wird ja alles, also ich weiß, das klingt jetzt auch so, das deutsche Thema, der Sprit ist teuer. Ich kann nicht mehr mit meinem SUV zum Bäcker fahren. Aber nur realistisch, wenn du mal drüber nachdenkst, wie teuer der Sprit in den letzten, Sprit nehmen wir mal raus, weil das ist so ein doofes Beispiel mit Elektromobilität und so. Aber alles andere, völlig egal, was es ist. ist teurer geworden, deutlich, über die Jahre. Was soll denn jetzt irgendwann eine Dose Red Bull an der Tanke kosten? Die kostet jetzt, gestern gekauft, weil ich konnte nicht mehr, Alter, die kostet jetzt schon 5. Werde ich irgendwann an der Tanke stehen, um mir einen Energy Drink zu kaufen und einen 10er hinlegen müssen? Also ich meine, weißt du, dann fahre ich doch lieber in die Streckenbegrenzung rein und sterbe, als dass ich 10 Euro für so Chemiepisse ausgebe, damit ich nicht einschlafe oder Kaffee oder so. Die Preise sind so krank, das kann doch kein Mensch mehr bezahlen.
Also ich empfehle jedem, der mit dem Auto fährt, geht in einen Supermarkt, kauft euch dort einen Viererpack Energy Drink und das Geld, was euch dann übrig bleibt in Relation, hättet ihr es auf der Autobahn gekauft, damit kauft ihr euch Aktien und werdet Großaktionär bei Esso. Weil so viel Geld ist das inzwischen, Alter. Also ich frage mich echt, was die sich von der Tankstelle über... Morok, du kriegst es im Laden. Ey, guck mal, ich verstehe es, wenn man so 2,50 macht, ja, oder 3. Aber ich denke mir so, du kriegst es in einem normalen Supermarkt für 1,30 Euro und dann gehst du in die Tankstelle und die so 5. Weißt du, wo ich mir denk so,
voll der Mafia-Move, so.
Was ist mit diesem Red Bull passiert, als es in euer Regal gekommen ist, weißt du? Also wird das morgens so gestreichelt und die so, heute kommt ein LKW-Fahrer und der wird dich heute mitnehmen. Wir bereiten dich drauf psychisch vor. Und die haben dann so Leute, die sich dann extra so um die Red Bull-Dosen kümmern. Weißt du, und bevor der LKW-Fahrer reinkommt, ist da noch so ein Psychologe.
Der Red Bull-Beauftragte, der ist so Tankstelle.
Genau, der ist hinten im Regal drin. Das wissen viele gar nicht. Der steht hinter den Dosen. Und wenn dann der LKW-Fahrer reinkommt, weißt du, so richtig verschwitzt und so, und der so, oh, ich hab jetzt Bock auf den Red Bull. Dann ruft dieser Psychologe von hinten dem Red Bull zu, jetzt kommt dein Moment. Jetzt wird er dich gleich mitnehmen. Und dann bist du glücklich. Dann bist du glücklich, wenn du in seinem Magen landest, neben der Currywurst und der Ravioli-Dose. Und der Ravioli-Dose, aber die er als mit der Dose verschluckt hat. Einfach so. Weil er keinen Dosenöffner hat.
Hey, viele wissen das nicht. Die Red Bull-Dosen und anderen Energy-Drinks, die es ja auch gibt, Monster und so, die werden alle an Tankstellen, werden die alle vom Papst gesegnet. Der Papst fährt durch Deutschland mit einem Papamobil in jede einzelne Shell Esso rein und sagt so, ey.
Mit einem Papamobil?
Fährt er so rein, aber mit so einem Mini-Papamobil, damit er durch die Flure in der Tankstelle durchkommt. Und dann segnet er die. Dann werden die wertvoller. Das ist dann heiliger Red Bull. Ja. Und weißt du, das sind aber, guck mal, wir sind beide, uns geht's.
Ja, deswegen heißt es auch, Red Bull so verleiht Flügel, Digga.
Genau, ja, die verleiht den Verkäufern auf jeden Fall Flügel, ey. Ich habe mir gestern an der Tanke, also das Magnum habe ich im Supermarkt, okay, habe ich am Flughafen gegessen, aber dann an der Tanke habe ich eine Packung Kekse gekauft, einfach weil ich Bock hatte, mal wieder Kekse zu essen, weil da gibt's keine. Dann eine Dose Red Bull für meine Frauenkaffee und so 2 so Croissants fürs Frühstück. Weißt du, diese ekligen, die so in der Auslage liegen und so 2 Tage vorher aufgetaut und aufgebacken sind, die schon so und in so einer traurigen, aufgewärmten Frikadelle liegen, so weißt du, in der Auslage von der Tankstelle. Und ich habe 18 Euro bezahlt. Ich hatte noch einen 10er in der Tasche und musste zurück zum Auto gehen, um die EC-Karte zu holen, weil ich gedacht habe, ich komme mit 10 Euro aus, bis mir klar wurde, dass ich natürlich ein totaler Vollidiot bin, weil in einer in jedem Laden, ich hätte für dieses Geld, wenn man sich mal vorstellt, für 18 Euro hätte ich nicht essen gehen können, aber nein, ich habe 2 ölige Croissants und einen Energy Drink dafür gekauft. Die Preise an Tankstellen, da müsste es eigentlich, warum gibt es keine Deutschen, die dagegen demonstrieren? Wir demonstrieren gegen alles, aber gegen die Preise an Tankstellen sind wir machtlos. Das geht nicht.
Ja. Aber Digga, die sagen immer so, ja, wir müssen das machen, damit wir Geld machen. Dann denke ich mir so, wie viel Geld wollt ihr noch machen? Also, Digga, also das ist echt übertrieben. Also ich finde die Preise richtig übertrieben. Aber also, jetzt erzähl mal, übrigens wollte ich dir noch sagen, also mit 10 Euro kommst du an der Tankstelle nicht weit. Da weißt du so, damit kann ich ein Feuerzeug kaufen oder so diese Automaten, kennst du die Automaten mit dem Greifarm, wo du sowieso nichts kriegst, wo diese Plüschtiere, damit kannst du einmal so ein Plüschtier versuchen zu ergattern, aber mit dem Zehner kommst Tankstelle nicht weit.
Ich kaufe mir auch immer, bei der Quengelware für Tabaksüchtige kaufe ich mir immer so Billo-Zigarren an der Tankstelle, weil das cool aussieht, wenn ich die im Auto rauche. Weißt du, kennst du das noch? Früher gab es da, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Haben wir uns mal mit 16 gekauft an der Tanke Zigarren in so einer Metallummantelung, so dass es noch erwärmlicher wirkt. Und dann haben wir uns die gekauft Und haben die an Neujahr, werde ich nie vergessen, Neujahr 2000, da ich war 16, haben wir die auf dem Feld geraucht, während das Feuerwerk abging. Und ich habe in meinem Leben noch nicht so kotzen müssen. Es war einfach, weißt du, wenn du keine Zigarre rauchst, wir wussten auch nicht, dass man die nur auf Backe rauchen soll. Sondern haben wir einfach
nee, da so, ihr habt die nicht auf Lunge.
Alter, volle Ralle. Lunge. Wir sitzen da mit vier Jungs auf dem Feld und ziehen das Ding so. Und ich so, das ballert aber ganz schön. Ne? Und ich glaube, ich hatte eine Vergiftung.
Ja, natürlich, Alter, du kannst doch keine Zigarre auf Lunge rauchen, Alter, kriegst du vier Tage Durchfall.
Ja,
also wenn du eine Zigarre so hat mein neues auf Jahr Backe rauchst, 2000. Wenn du eine Zigarre auf Backe rauchst, also da hast du ja schon Geschmacksverlust bei so billigen Zigarren. Also da hast du so vier Tage Geschmacksverlust, aber shit.
Also ich erzähle dir von meiner Rückreise. Also, du weißt ja, dass ich Flugangst habe. Ne? Und das ist auch kein Gag so, oder ne, das ist auch nicht übertrieben. Ich habe wirklich massive Flugangst. Also ich kann nicht mal, wenn ich irgendwo stehe und ein Flugzeug am Himmel sehe, habe ich schon ein schlechtes Gefühl im Magen, dass das auf mich drauf fällt. Also das ist so ziemlich die dümmste Angst aller Zeiten. Weißt du, ich sehe ein Flugzeug am Himmel.
Du hast eine richtige Phobie. Du hast eine richtig krasse Phobie. Also
ich habe eine krasse Phobie. So. Aber dank der also ähnlich wie bei Energy Drinks, dank der Chemie ist ja alles machbar. Danke Bayer und BASF. Wenn ich mir genug Diazepam oder andere tolle Beruhigungsmittel wie Tavor drücke,
Lorazepam,
alles geht. Wenn ich mir davon genug reindrücke, dann wird mein dummer Geist, der mich quält, so stark ausgeschaltet, dass ich keine Angst habe. Und ich habe schon mal auf einem Flug nach Gran Canaria auf dem Hinflug das Zeug genommen, lief mega, mir ging es total gut. Hin, hoch, runter, wieder gelandet, easy, ne? Und ich so auf dem Rückflug, irgendwie 2 Minuten bevor der Flieger losgeht, ich gebe mir das eigentlich immer so an der Flughafentoilette, so eine 20
aber wie viel
Minuten
nimmst
vom Boarding.
Du? Wie viel nimmst du?
Soll ich dir jetzt eine Milligramm-Angabe geben?
Nein, oder? Nimmst du eine Tablette oder nimmst du zwei?
Ich nehme schon mehr als, also... eine.
Okay, ich will nur ganz kurz den Zuhörern, ganz kurz Leute, also wenn man eine nimmt, eine einzige, dann bist du eigentlich weg und dein Geisteszustand ist ganz komisch. Also ich habe mal Basti vom Flughafen abgeholt, der hatte nur eine genommen nach dem Flug und er hat sich ins Auto gesetzt und hat dann gesagt so, hey, meine Comedy ist gut und ich so, krass, der ist voll auf Tablette, Alter.
Okay, also abgeholt kommt darauf zurück, dass du ja, das wissen viele nicht, mein Chauffeur bist. Also ich habe
mit dem Bobbycar. Nein, ich bin doch mit dem Bobbycar, Digga. Mein Bobbycar.
Vorher hatte ich so einen Orang-Utan mit so einer Chauffeursmütze. Es gab mal so einen Film mit Clint Eastwood in den 70er. Der Orang-Utan hat immer so eine krasse Limousine für mich gefahren, hinten drin so Champagner und so. Und dann ist der Orang-Utan zurück nach Borneo gegangen. Der wollte zurück zu seiner Familie. Ich habe gesagt, ey Brudi, geh ruhig. Und dann hast du übernommen und hast gesagt, ey Basti, kann ich dein neuer Fahrer sein? Und ich habe dir dann extra so Verlängerungen an die Pedale gemacht und habe da so zwei Betonsteine dran gemacht, so zwei Backsteine, damit du auch an die Gas und Bremse kommst. So ein ganz kleines Bobbycar-Lenkrad extra in meinen Audi A7 reingebaut. Gibt aber auch viele andere tolle Chauffeurs aus. Egal. Nein, also wirklich, ich erzähle dir jetzt wortwörtlich, was passiert ist. Das ist nichts übertrieben.
Erzähl mal,
nichts verändert.
Ich bin so gespannt.
Okay. Ne? Also, ach so, die Gran Canaria-Story war übrigens auf dem Rückflug, habe ich zu meiner Frau gesagt, ach, ich brauche die Tabletten gar nicht. Ey, das war so easy auf dem Hinflug. Kein Witz, ich habe sie nicht genommen, hatte sie in mein normales Gepäck getan, weil ich gedacht habe, ey, wirklich, ich brauche die nicht mehr. Weißt du, wer 20 Minuten später weinend beim Abflug saß? Also das Ding hob ab und ich fing an zu heulen. Ich konnte nicht mehr. Und
hast du gewackelt oder was? Oder
nur aus Angst? Halt immer, wenn das Flugzeug losfliegt, so, das ist halt ein Flugzeug. Ne? Aber ich meine, ich bin so dumm, dass ich gedacht habe, ey, die Tabletten beim letzten Flug, wo es mir so richtig gut ging, mir ging es so richtig gut, weil ich habe die Flugangst hinter mir gelassen. Ich habe keine Flugangst mehr. Und dann habe ich die einfach so in mein Gepäck getan, habe das Gepäck aufgegeben. Und als der Flieger dann abhob in Gran Canaria Richtung Deutschland, war ich kurz davor, eine der Stewardessen zur Geisel zu nehmen und ins Flugzeug in den Gepäckraum zu laufen, damit sie jeden einzelnen Koffer aufmacht, um mir meine Tabletten wieder zu holen, weil ich wirklich am Heulen war während des Fluges.
Scheiße.
Ich hasse es. Ich hasse Fliegen. Okay. Diesmal, ne, alle Tabletten ordentlich genommen, alles tippitoppi, Basti ist gut zugedruckt, Flieger geht ab, sehr nette Stewardessen, freundlich, die Leute so um uns herum, doch sehr seltsam. Wir sind das erste Mal Business-Klasse geflogen in meinem ganzen Leben. Und das ist wirklich, also ich habe ja sowieso schon eine gewisse Verachtung für reiches Pack. Aber wenn du so die unangenehmsten Subjekte deutschen Reichtums kennenlernst, dann musst du First oder Business Class fliegen. Alter, was für dämliche Wichser sind das denn? Also wirklich, so arrogante, ekelhafte Arschlöcher.
Du hast sie gerade beleidigt und vielleicht hören die jetzt auch unseren Podcast.
Ja, fickt euch. Was
ihr gesagt, ihr seid dämliche Wichser, aber es gibt auch viele andere dämliche Wichser. Also nicht, dass wir jetzt ein Problem kriegen.
Nee, okay. Richtig, das ist recht. Also es gibt wirklich viele dämliche Wichser auf der Welt, aber in der Business Class, da sitzen auf jeden Fall einige. Ey, da
hat so, was ein Junge, passiert, Alter?
Keine Ahnung, ein Junge, also das hat jetzt nichts mit der danach folgenden Geschichte zu tun, aber ein junges Ehepaar hatte geheiratet und saß in der Economy und ist dann von den Stewards gefragt worden, ob sie für einen kleinen Aufpreis vielleicht in der Business, weil noch zwei Plätze frei waren, mitfahren durfte, fliegen will. Ja. Und die gesagt, ja, voll gern, bla, ne, die waren total nett. Die kommen in die Business und es waren noch zwei Plätze frei, aber die waren nicht nebeneinander. Und dann ist der Steward zu diesen beiden Typen, die da saßen, hingegangen, in den Einzel, also es waren immer Zweiersitze, in der Business-Klasse 2-2-2, ne, immer so Sechser rein. Und hat gesagt, entschuldigen Sie, wir haben hier ein Ehepaar, die würden gern zusammensitzen. Könnten Sie beide hier zusammensitzen und die vorhin? Ich glaube nicht, dass hier jemand neben mir sitzen wird. Und ich denke so, Kollege Schnürschuh, du Arschvogel. Du hast hier nicht zwei Plätze gekauft. Auf jeden Fall wird hier einer neben dir sitzen. Ey, ich setz mich gleich neben dich und kotze dir auf die Füße. Ohne Scheiß. Da haben die sich beide geweigert. Die haben sich geweigert aufzustehen und sich neben den anderen zu setzen. In dem vollen Wissen, was ja gar keinen Sinn macht, dass das Ehepaar, was dazu kam, also die beiden, die dann halt getrennt sitzen mussten, sich neben sie setzen würde. Also nur, weil sie nicht, ich kann es dir nicht mal sagen, wie dumm man sein kann.
Das ist Ego, das ist ein Ego-Ding, Basti.
Boah, Alter, ich muss für andere Menschen aufstehen.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch zu dem Stuart relativ laut gesagt, ey, ihr Job tut mir wirklich leid, zu solchen Arschlöchern nett sein zu müssen. Da war schon Stimmung im Flugzeug. Weil ich diese Medikamente führen auch dazu, dass ich noch ehrlicher werde, als ich schon bin. Also ich bin ja sowieso schon so jemand, der sehr schnell, sehr deutlich seine Meinung sagt. Aber auf dem Zeug, das ist, kennst du noch den Film mit Jim Carrey, wo er immer Ja sagen muss, der Ja-Sager?
Ja, ja, der Ja-Sager, ja.
Ja, ne, wo er immer die Wahrheit sagt oder so, ist ja auch schon ewig her. Aber da, genau so bin ich dann, wenn ich das Zeug genommen habe. Und ich zum Stuart so, mein Gott, ihr Job muss echt hart sein, wenn sie sich mit solchen Arschlöchern rumschlagen müssen. Die Typen haben mich angeguckt, ich so, ey.
Die Beleidigung war in Kuba oder im Luftraum und deswegen können die dich dafür nicht anzeigen. Also so, wenn ihr Leute beleidigen wollt, kauft ihnen ein Ticket. Und sobald ihr gestartet seid, Alter, dann gib ihm so richtig hardcore die Beleidigung. Wirklich, von Mutter bis hin zu Onkel, Familien, alles. Ich würde alles reinballern.
Ich würde
mir eine Liste machen. Ich würde so eine richtige Liste. Cousin, Cousine, Großonkel. Dann kannst du komplett. Aber nicht in Inlandsflügen in Deutschland, weil dann bist du am Arsch.
Dann bist du am Arsch. Ja. Aber wenn du irgendwo, wir waren gerade über der Saragossa-See, also zwischen Amerika und Deutschland. Und das ist, das ist verkehrsfreie Zone, das ist alles erlaubt, da kannst du raushauen. Also die Brudis, wenn die jetzt ankommen, dann sage ich ihnen, hör mal zu, hier ist Saragossa-See-Gesetz. Ich darf euch Husos nennen, solange ich möchte. Jedenfalls, irgendwann komme ich zu der Geschichte. Also wir fliegen los, wirklich erste halbe Stunde, alles easy peasy, dann wurde Essen serviert, in der Business-Klasse nebenbei, sowas hast du noch nie, bist du schon mal Business-Klasse geflogen?
Nee, ich bin wirklich noch nie Business geflogen.
Ich ja auch nur wegen diesem TV-Projekt, weil wir so gesehen eingeladen waren. Ja, aber Digga,
wenn ich 14 Stunden fliegen muss, okay, ich fliege jetzt nach Thailand, 10 Stunden, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich fliege Economy, weil Business hat viermal so viel gekostet.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, für das Geld kaufe ich mir Red Bull an der Tankstelle.
Und sagen wir ganz ehrlich, für dich ist Economy ja auch nicht ganz so schlimm wie für mich, weil ich meine, deine Beine sind ungefähr 25 Zentimeter lang. Also du kannst sie ausstrecken und kannst währenddessen noch deine Füße sauber machen, weißt du?
Absolut. Für mich ist Economy wie, als würde ich ein Fußballfeld anmieten, weißt du? So, ich habe da so viel Platz, Alter. Ich spiele da Fußball, ich habe genau. Dann auch so alle, also wirklich, also ich trainiere dort alles, mega.
Das ist schön, wenn man so viel Platz hat. Für mich mit 2 Metern Economy nicht so schön. Wir sitzen da, alle haben gegessen in der Business, das muss man erstmal sagen. Weißt du, du siehst dieses Drecksessen, das die Leute in der Economy kriegen, dieses Zeug so.
In diesen, in den,
Das wird an dir vorbei. Nein, aber der Flug steigt hoch so, ne? Und dann kommt schon während des Steigflugs, also so, wenn dann die Stewards freigelassen werden, da wird ja so gesagt, Bord, Flugpersonal freigegeben, wird dann so vom Kapitän durchgesagt. Dann kommt nochmal diese Durchsage, die keiner versteht, wo der Kapitän sagt, ja, heute fliege ich, will mal nochmal gucken. Und wir wollten ihnen sagen, das Wetter in Kuba ist. Und du denkst, ich habe keine Ahnung, was ja. er gesagt hat, aber es
keine
anscheinend
Ahnung,
ist kein Hurricane gerade so, ne? Und dann, das ist schon mal gut. Also wenn das Wort Hurricane nicht fällt, dann bin ich schon zufrieden. Und dann kommt das Essen und dann kriegst du Champagner serviert. Kein Scheiß. Beim Steigen so, ne?
Nein.
Ich direkt okay. mit zwei reingedrückt. Echt so zwei Gläser genommen, wie so der volle Malle-Tourist. Ne? Glömmt mir die rein, aber wie ein Schwein habe ich die.
Aber getrunken. Du hast so diese zwei, du hast diese Tabletten noch davor genommen.
Ja, das gehört noch dazu. Als meine Frau dann sagte, als ich so das zweite Glas Shampoos, und ich mag noch nicht mal Champagner, aber ich trinke dann einfach alles auf dem Flug. Als ich mir das zweite Glas reingekippt habe, sagte sie, hast du die Tabletten genommen? Und ich so, ja. Ja, die darfst du nicht mit Alkohol nehmen. Ich so, ja, ist ja auch Champagner. Mein Gott, jetzt stell dich nicht so
ja, stimmt. Weil Lorazepam im Magen, sobald Champagner reinkommt, sagt Lorazepam so, ah, das ist ja gar kein Alkohol, das ist Champagner.
Genau. Also für die, die keine Ahnung von Psychopharmaka haben, sagen wir es mal so, das ist ein bisschen so, als wenn du Dynamit nimmst, das anzündest und dann Benzin drauf gibst. Also das ist wirklich
Kerosin
keine gute
noch mal oben drauf.
Genau, das ist echt keine gute Idee, auf Beruhigungsmittel Alkohol zu kippen. Sollte man nicht machen. An sowas sterben regelmäßig Rockstars. Ich bin daran nicht gestorben. Hat aber dazu geführt, dass meine betäubende Wirkung noch krasser wurde. Also dass ich dann einfach komplett weggebeamt war, ne? Gut,
boah,
wir sitzen da.
Alter.
Ne, alles gut, dann sagte der Pilot durch, wir berühren jetzt gleich den Jetstream, dann wird's ein bisschen wackeln. Ich denke so, normalerweise, ne, bei der Aussage ist bei mir schon 180. So, das Essen war so zwei Stunden her. Und dann kam auf einmal so eine Durchsage von dem sehr netten Stuart Purser, heißt der Purser. Sehr geehrtes Publikum, nicht Publikum, kein Publikum, ich bin jetzt kein Stand, aber sehr geehrte Gäste, genau, Fluggäste.
Wir fangen jetzt gleich mit der Show an. Basti am Mühlendorfer wird gleich die Bühne.
Genau.
Und du sagst, hey Leute, wie geht's?
Basti am Mühlendorfer hat für Sie ein 12 Stunden langes Programm vorbereitet für die Reise. Und nee, aber ich sitze da, ne, und er sagt so, ja durch, wir bräuchten einen Arzt. Und da ist bei mir dann so, weißt du, okay, Diazepam ist gerade abgefallen, keine Ahnung, der Pilot hat einen Herzinfarkt, der Co-Pilot ist, weiß ich nicht, der Pilot hat einen Herzinfarkt, ist auf den Schoß des Co-Piloten gefallen, hat ihm irgendwie die Eier zertrümmert, beide liegen bewusstlos im Cockpit, so, das war mein erster Gedanke. Wir bräuchten jemanden, Scheiße. Der eine Infusion legen kann. Ich so, okay. Ne, ich meine Frau angeguckt, sie so, ey, ganz normal, hey, hier sind 300 Leute, ne? Da kann mal einer und krank werden.
Und so, jeder braucht mal sein Crystal Meth, weißt du?
Ich drehe mich um, hinter mir, ich sehe nur so eine Frau, die sich so vor den Mund fasst und zur Toilette läuft und anfängt zu kotzen. Und dahinter noch jemanden, der vor die Tür kotzt. Und dahinter noch jemanden und noch jemanden. Und sagen wir es mal so, es kam
warst
wohl
du auf
zu einer...
Rock am Ring oder ich, warst du im Rock am Ring?
Also mit dir zu Parma auf Rock am Ring auch nicht so gut. Aber jedenfalls, sagen wir mal, fassen wir es mal so zusammen. Der Stuart sagte dann durch, diese Personen haben offensichtlich in Havanna etwas Schlechtes gegessen. Und ich will jetzt keine Unterstellungen antreiben. Also, ne, aber erstens, in Havanna konnte man so ziemlich nirgendwo irgendwas essen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen aus der Economy Class, die gerade das Essen von der Fluglinie serviert bekommen haben und dann eine Stunde später anfangen, das Flugzeug voll zu kotzen, vielleicht im Flugzeug was Falsches gegessen haben,
ach,
die besteht ja schon. Und die Infusion war für die Stewardess, die dann an uns vorbeigeführt wurde und vor uns halb bewusstlos auf einer der Business Class liegen lag.
Und die hat bestimmt nicht in Havanna dort was gegessen, Alter.
Die hat bestimmt nicht in Havanna dort was gegessen. Ne? Und den Co-Piloten, der hat sich daneben setzen musste, weil er auch nicht mehr konnte. Also ich saß als Flugängstler in einem Flugzeug mit 50, ohne Scheiß, locker 50 Leuten, die sich einkotzten und einkackten, während das Personal Stück nach Stück ausfiel.
Oben aber warte mal, der Co-Pilot auch.
Der Co-Pilot auch. Der hat wohl auch
also
in Havanna
war nur noch
was
ein
Komisches
Pilot.
Gegessen. Ja, nee, die
da war nur
zwei.
Noch der Pilot.
Die hatten zwei Co-Piloten. Die haben da irgendwie zwei, keine Ahnung, sind drei Leute, bei so Langflügen sind drei Leute im Puppe. Und dann hat mir irgendjemand erzählt, die dürfen auch nicht das gleiche essen für genau diesen Fall.
Genau, die dürfen, jeder von den Piloten kriegt dreimal verschiedenes Essen. Also die kriegen drei verschiedene Gerichte. Falls jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommen sollte, dass die anderen am Start sind. Aber jetzt habe ich gedacht, ja stimmt, das ist ja so ein Weiterflug, da sind die zu dritt. Stimmt, ja. Okay.
Und jetzt wird's noch absurder. Also es war wirklich, weißt du, dann merkte ich so, okay, wir haben gerade den luftleeren Raum verlassen. Mein Puls, scheißegal, ob ich Shampoos und Beruhigungsmittelintros hatte, ging auf 180. Weil einfach der Gedanke, weißt du, du sitzt in diesem Flugzeug, um dich herum fangen Leute an zu erbrechen. Der, und sagen wir mal, eine der Theorien, warum das am Essen gelegen haben könnte, war, dass in der Business Class, die ja ganz anderes Essen bekommen, und zwar so richtig krass, also so Lachs und Schrimps und so ein Scheiß. Du sitzt da hinter dir, beißen Leute in so Aluschälchen, in so alte Cevapcici, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, liegen geblieben sind. Und du sitzt da mit so einem Schrimpteller. Das ist völlig abstrus eigentlich. Also wirklich. Also mehr Zweiklassengesellschaft als auf kurzem Weg kannst du gar nicht erzeugen. Die Leute, also dann ist so ein Vorhang zwischen dieser Business-Klasse und der Economy-Klasse. Die Leute aus der Economy-Klasse gucken dich die ganze Zeit an, als wärst du ein Pesterreger. Die hassen dich. Kann ich auch verstehen. Ich habe die Leute in der Business-Klasse auch immer gehasst. Ne? Und dann kam das Allerbeste. Sagt der Typ durch, weißt du, so nach, keine Ahnung, 6 Stunden Flug oder so. Aufgrund der vielen Krankheitsfälle innerhalb des Flugzeugs muss bedauerlicherweise der weitere Service in der Economy und Premium Economy entfallen. Das heißt, wir werden Ihnen gleich Getränke anbieten. Das Essen können wir allerdings, bla bla, geht nicht. In der Business-Klasse wird der Service normal durchgeführt und wir bieten Ihnen verschiedene Speisen.
Ihr wurdet gesteinigt, Alter, danach. Ja, scheiße.
Muss dir vorstellen, da sitzen 260 Leute hinter dir, die noch nicht mal mehr ein Brötchen kriegen. Und dann wirst du gefragt, ob das Filet denn durch sein soll. Und ich sitze da so, ich denke so, Alter, noch nie haben mich so viele Leute gleichzeitig gehasst und haben mich natürlich auch erkannt. Es war so unfassbar unangenehm. Du sitzt da vorne, hinter dir kotzen sich die Leute gegenseitig auf den Schoß und du sitzt vorne und musst bestimmen, ob du jetzt den Riesling oder den Sauvignon Blanc nimmst. Das ist übrigens eine
geiler wär's, Wahl. Eine geile Nummer wär's natürlich, während der Steward vom Business in die Economy reinläuft und er ist schon auf halbem Weg, dass du den Vorhang aufmachst und zu ihm sagst, ich nehme doch lieber den Sauvignon Blanc. Können Sie das bitte ändern? Und dann, guckst du aber dann.
Ich bin ein bisschen sauer, ich bin ehrlich.
Ja, nee, und dann guckst du aber nochmal so rein, so in die Leute und sagst, naja, Leute, so läuft's nun mal im Leben. Und dann machst du den Vorhang wieder zu. Basti, die hätten dich. Es gibt doch immer diese Dokus auf National Geographic, weißt du? Keine Ahnung, der Absturz der Boeing 747 oder Meuterei auf der Blablabla. Und das wäre so Mord auf 10.000 Metern. Das wäre die Doku über dich. Weißt du? Scheiße.
War wirklich, und dann, der beste Spruch war übrigens von Stuart, als er uns den Riesling eingoss, sagt er, ein heimischer Wein aus Deutschland, nicht der Sauvignon Blanc kommt aus Australien. Der ist ja um die ganze Welt gereist, um serviert zu werden. Ist ja auch nicht gut für die CO2-Bilanz. Und ich gucke den so an und sage, Sie wissen schon, dass wir gerade in einem Flugzeug sitzen und damit so ziemlich das Schlimmste sind, was CO2 möglich macht. Also, also es gibt ja nichts Schlimmeres als Fliegen. Und er sagt so.
Aber CO2, Digga, ich bin ja von Ägypten, als wir nach Ägypten geflogen sind, jetzt mit der Eurowings, haben die gesagt, für die CO2-Bilanz stellen wir Ihnen frei, 5,50 Euro zu spenden, sodass wir bessere CO2-Werte bekommen. Und dann war ich so, hä, was? Weißt du so, wir sollen jetzt extra nochmal, also ich habe jetzt ein Ticket gekauft, ihr seid die Luftlinie und ich soll jetzt nochmal 5,50 Euro spenden, um eine bessere CO2-Bilanz zu bekommen.
Ja. Nein, nichts egal. Das ist ja wohl der größte Witz aller Zeiten. Da macht eure fucking Tickets doch einfach 5 Euro teurer, das merkt doch keiner. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Also es gibt auch viele andere Fluglinien, die versuchen dich zu verarschen. Das Beste, was ich hier erlebt habe, will ich nie vergessen. Rückflug aus Teneriffa, Ryanair, mein erstes Mal Ryanair. Du steigst schon ein in das Ding und denkst so, okay, keine Ahnung, aber das sieht irgendwie aus, als wenn das ein 8-Jähriger mit Lego zusammengebaut hat. Weißt du, die Sitze haben so gelbe Umrahmung, alles. Ja, weißt du, ein Flugzeug sieht ja von innen immer irgendwie seltsam aus. Aber Ryanair sieht halt einfach so aus, als wenn dein kleiner Cousin sich ein Flugzeug ausgedacht hätte. So, es ist einfach.
Weil Ryanair, bevor du startest, verteilen die noch so vom Bestattungsunternehmen einfach so Dinger, Kontakte. Weißt du, die so, wir würden jetzt buchen, weil bevor sie sterben, ist es günstiger, wie nachdem sie tot sind für die Familie. So einfach so, wir haben Ryanair, All You Can Die, weißt du? Das ist halt so eine spezielle, das ist so, das ist so eine spezielle Versicherung, dann gibt's so Massenrabatt.
Ja, ja, du lachst, Alter. Nee, stopp, warte. Jetzt kommt, es ist ja noch viel absurder. Das ist kein Witz. Dann kommen die ja mit ihrem Zigarettenwagen, ne? Sie können jetzt Duty-Free hier einkaufen, was ja auch so die größte Lüge aller Zeiten ist, weil Duty-Free vor 40 Jahren gab's das mal, dass das Sinn machte, wegen irgendwelcher Zollbestimmung. Das ist schon lange vorbei. Du sparst ja, da nichts, außer auf Kippen vielleicht. Und das interessiert mich halt nicht. Meine Frau kommt halt immer mit so absurden Nummern. Dann guckt die in dieses Heft, sagt die original zu mir, sagt, schau mal, ein Armani-Schlüsselanhänger. Der ist reduziert. Ja. Und ich sag so zu ihr, was? Ein Armani-Schlüssel? Sehe ich aus wie jemand, der einen Armani-Schlüsselanhänger haben will? Und sie so, ja, jetzt sei doch nicht gleich so böse. Ich sag, ich bin nicht böse, aber du würdest doch auch niemals in einem deutschen Laden auf mich zukommen und sagen, guck mal, ein Armani-Schlüsselanhänger. Den brauchst du, Basti. Weißt du, es ist so völlig absurd, dieses Gespräch über, brauchst du einen Armani-Schlüsselanhänger? Egal. Wir fliegen Ryanair. Und dann kommen die da rum, verteilen den Scheiß und dann kommt auf einmal einer, wirklich wie in so einem Reisebus in der Schule. Kennst du das noch, wenn man ins Schullandheim fuhr und vorne irgendwie so einer stand, keine Ahnung, der Lehrer oder irgendein Führer aus dem Ort so, der da mit so einem Kabelmikro sagte so, ja, wir sind jetzt in Porta Westfalica und die Porta Westfalica, so, da kommt dann einer mit so einem Mikro und sagt durch, ja, also guten Tag, also in so einem ganz, ich kann das ja nicht, du weißt, ich kann keinen spanischen Dialekt, er war glaube ich Spanier. Ja. Sagt dann so durch, ja, hier unser Freund, der Miguel, der heiratet nächsten Monat und zu seinen Gunsten verkaufen wir jetzt Lotterielose von der Ryanair. Und er bekommt von jedem Los, bekommt er irgendwie 70 Cent oder so. Und dann sollten wir Lose kaufen im Flugzeug so. Da kann man 1 Million Euro gewinnen. Und ich sitze da, ich denke so, wollt ihr mich verarschen? Schiebt ihr gleich noch so einen Greifautomaten rein? Kann ich hier irgendwo noch Autoscooter fahren, irgendwie im hinteren Teil? Wo, ich soll hier Lohn verkaufen?
Aber
krieg ich dann
das
so
ist
eine Schlange oder so eine Glitschi-Hand, so eine grüne Glitschi-Hand, die ich an die Wand hauen kann? Wollt ihr mich veräppeln? Wirklich? Ich dachte, das soll ein Witz sein. Und er meinte, mein Kumpel.
So eine Spirale, die Treppen runtergeht.
Und dann wirklich so. Und dann, wir sollten halt Lose kaufen. Mein Kumpel, der halt schon ein paar Mal damit geflogen ist, meinte so, jedes Mal, wenn du mit denen fliegst, machen die das. Und jedes Mal ist so eine Geschichte so. Ja, hier, unser Freund, der Rüdiger, der hat einen kranken Sohn. Für den verkaufen wir jetzt Lose. Und denk so, wollt ihr mich? Also, weißt du, ich meine,
wenn ich glaube, etwas
unseriös wirkt, so, ne? Dann ist, also, wenn irgendwas auf der Welt unseriös wirkt, dann ist es, wenn du in einem Verkehrsflieger sitzt von einer riesen Airline und sie versuchen, dir Lose anzudrehen. Das ist wirklich so. Das ist
Next-Level-Shit.
Das ist next wirklich level shit. Unglaublich unangenehm.
Aber das machen die, das sind steuerliche Gründe, Basti. Weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, jetzt, wo du es gesagt hast, auch vorhin mit den 5,50 Euro, die machen die Tickets teurer, für die 5,50 Euro zahlen die natürlich Steuern. Aber wenn du das Geld spendest, dann zahlst du dafür ja keine Steuern. Verstehst du?
Ah, okay.
Und deswegen machen die das nicht automatisch teurer. Aber jetzt erzähl mal weiter. Die sind alle, mussten kotzen. Ja. Und der Co-Pilot saß neben dir und
nicht
alle
neben
voll
mir,
drauf.
Nee, aber vor uns saß die Stewardess mit einer Infusion im Arm. Und es war wirklich absolut, also
Panik?
Absoluter Abriss. Ja, ich hatte Panik. Also die Stewards waren noch ganz cool. So, die waren noch so, der eine meinte dann so, ja, da hat unsere Kollegin Havanna wohl was Falsches gegessen. Ich sag so, ja, da war die wohl im Restaurant wie alle anderen Leute in Havanna.
Ja, komisch.
So, genau, weißt du, weil, also, das kann ich mal schon vorwegschicken. So viele Restaurants gibt's nicht und die sind auch, die meisten sind überschaubar. Und was ich letzte Woche in der Soft-Variante erzählt habe, als ich da war, weil ich ehrlich gesagt auch Angst hatte, dass ich da nicht mehr rauskomme, wenn ich jetzt zu deutlich werde. Man kann da im Moment nicht hinfahren. Das ist die Wahrheit. Ich finde, das ist die Verhältnisse in Kuba sind eine absolute Katastrophe. Die Menschen sind unfrei. Sie haben kein Geld, gar nichts. Sie haben fast nichts zu essen. Sie haben keine Luxusgüter. Und mit Luxus meine ich so Dinge wie Fernseher, Klimaanlage in einem Land mit 45 Grad.
Ja,
das ist das wirklich
erzählt, ja.
Ganz katastrophal. Und ich ich hab mich da echt oft sehr unwohl gefühlt. Trotzdem sind die Menschen unglaublich nett. Das, was wir da gedreht haben, war richtig toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war der tolle Part. Aber meine private Reise durch dieses Land, was ich privat dort erlebt habe, war sehr bedrückend. Weil du so denkst, wow, das ist einfach hart, was sie ertragen müssen.
So wie du sagst, es ist halt, es ist halt eine andere Welt. Und ich habe auch, als ich in Ägypten war, die wollten mir ja dort auch eine Infusion legen wegen meinen allergischen Schüben. Und ich habe so gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe nur den Typen gesehen, ich habe nur die hygienischen Zustände gesehen, dort in diesem Ärztezimmer. Und ich war so, Alter, wenn du mir jetzt eine Infusion legst, dann bin ich danach alles, aber nicht gesund. Also, weil das war halt echt Next-Level-Shit, Alter. Weil der Typ, der Arzt sah ja schon nicht gesund aus. Und wenn ich dann jetzt noch hier eine Infusion bekomme, und der hat dann zu mir gesagt, it's magic. Du, Infusion, it's magic. Ich so, ja, die Ehrlich Brothers sind magic. Aber du bist nicht magic, Alter. Und deine Infusion ist auch nicht magic. So, also ich muss ja auch ehrlich sagen, Bro, ich war so fucking glücklich, als ich wieder in Deutschland war. Also,
und du warst mal, ja in der Urlaubsmetropole in einem Land.
Masa Alam ist ja auch, Masa Alam, musst du dir vorstellen, das ist, es ist eine Urlaubsmetropole, aber es ist halt ein abgefuckter Flughafen irgendwo in der Wüste und drumherum gibt's halt gar nichts. Es gab dann nur diesen Ferienort, da waren 5 Hotels nebeneinander und als wir dann auch zum Flughafen gefahren sind, auf dem Weg dorthin war nichts, es gab gar nichts. Es gab nichts, auch keine einheimischen Wohnungen, nichts. Ich habe nichts gesehen.
Echt? Ich habe nichts gesehen. Weil das nur Tourismus ist, ne? Nur.
Genau, das haben die dort halt hochgezogen, weil es da halt geile Küsten gab. Aber weißt du, was krass ist? Jetzt habe ich gestern gelesen, in Hurghada und so, du darfst ja überall nicht mehr ins Wasser, weil es gab Haiangriffe. 2 Leute sind gestorben.
Ja, ich habe es gesehen.
Innerhalb von 2-3 Tagen. Das ist echt heftig, Alter, Mann. Ich habe so Schiss vor sowas. Ich habe so Schiss vor Haien. Und ich habe auch, als ich in Masa Alam war, ich wollte ja auch dort einen Tauchschein machen oder zumindest schnorcheln. Und dann habe ich halt so YouTube-Videos angeguckt. Ich habe dann halt so eingegeben, Reaction when a shark attacks you.
Was für eine Reaktion erwartest du denn, wenn ein Shark attacks you? Dass Leute sagen so, ja gut, ich wollte eh sterben. Ich wollte mich nächste Woche aber, Hochhaus werfen,
Digga,
aber
nein.
So ist es schneller.
Da sind so richtig erfahrene Taucher. Und der Typ sagt dann so, die zeigen dann so Videos, wo Leute attackiert werden. Und dann siehst du den Taucher, der sagt dann so, der kennt halt alle Fischarten. Der so, this is now in the Pacific. Yeah, this is this kind of fish. Und das ist dieser Fisch und das ist dieser Fisch. Und dann sagt er, da kommt jetzt ein Tigerhai. Und sie sehen, er kommt auf ihn zu, da müssen sie einfach die Hand ausstrecken an seine Nase und ihn über sie herumziehen. Und ich habe mir gedacht, natürlich,
weißt du, was du geguckt
Alter,
hast? Du hast Robert Mark Lehmann geguckt, habe ich lustigerweise letztens auch gesehen. Hast du auch
ich habe keine Ahnung, Digga, ich weiß es nicht, aber ich habe nur gesehen,
so
da
Videos
ist ein...
Videos von so Haiunfällen an und kommentiert die, weil er Naturforscher ist und so.
Ein 7 Meter Tigerhai schwimmt auf mich zu und ich denke mir... Ich mache jetzt mit meinem rechten Arm den Hitlergruß, gehe an seine Nase und schieb ihn einfach um mich herum.
Genau.
Verstehst
das
du?
Das macht er dann auch. Also, ich muss auch immer. Ja, die Guides müssen dann die Haie lenken. Und ich denke so,
ja,
Digga,
klar.
Der Scheiß Hai ist größer als mein Auto. Ich streck doch nicht meinen Arm aus und
Arm raus einfach.
Kann, ja, einfach Arm raus. Dann checkt der Hai das schon. Also Haiunfälle, das wollen wir mal vorwegschicken, sind extrem unwahrscheinlich, extrem selten. Das passiert wirklich nicht oft. Ich glaube, 5 bis 8 Menschen im Jahr sterben an Haiangriffen. Über 5000 sterben an Nilpferden. Das sind die wahren Killer, Nilpferde. Die kommen nur nicht so oft im Meer vor. Das ist der
ja,
Vorteil.
Ja, das ist es halt. Das ist halt aber, die Wahrscheinlichkeit, ja. Aber
natürlich,
ich habe trotzdem
also,
Schiss.
Ich verstehe deinen Schiss. Ich muss sagen, dass ich, seit ich Taucher bin, auch noch mehr Respekt vor dem Meer bekommen habe. Weil klar, sagen wir mal, du fährst in irgendeine Bucht, ne? Scheißegal. Ich war mal in so einem Boot in Mallorca,
oh
50
Gott.
Leute aus so, und du springst in diese Bucht. Und unter dir ist 50 Meter, das ist ja sehr, 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 wie nennt man das, seichtes Wasser für den Ozean, weil der Ozean ist bis 11.800 tief, 50 Meter ist nix. Aber du siehst halt vielleicht 20 Meter tief. Und alles, was da drunter ist, siehst du schon nicht mehr, wenn du mit einer Brille nach unten guckst. Und da ist einfach alles, alles, jetzt Malle ist kein so gutes Beispiel, aber da ist, also ich finde den Gedanken beim Ozean, du schwimmst da und unter dir sind 5000 Meter mit Lebewesen, die du nicht sehen kannst. Das ist halt schon, also ich werde nie vergessen, wir sind in eine Höhle getaucht mal in Madeira und schwimmen diese Höhle rein. Und ich gucke so nach links und sehe so einen Schatten und man taucht beim Tauchen immer, nimmt man ein Buddy-System, man taucht nie alleine, sondern immer zu zweit. So, dass jemand neben dir immer sieht, wenn was nicht okay ist, wenn hinten zum Beispiel was an der Flasche ist. Du kannst es ja nicht selber in Ordnung bringen. Unter Wasser geht ja nicht. Das heißt, es muss jemand neben dir sein. Stimmt. Du tauchst immer mit zwei oder mehr Leuten und die tauchen immer in Zweierteams, so sechs Leute mit Zweierteams. Und ich, die ganze Zeit neben mir hatte ich so eine Touristin, hatte vorher mit der zwei Sätze gewechselt, irgendwie ganz nett, immer so die Taucherzeichen, ne, alles ist okay.
Aber unter Wasser.
Und die so. Genau, das war ein super Gespräch meines Lebens. Und dann, da wo sie gerade noch war, sah ich auf einmal so einen Schatten. Und ich dachte, das wäre sie. Und ich drehe mich so zur Seite in der Höhle und da schwimmt ein ungefähr 3,50 Meter langer Ammenhai. Einfach so ganz entspannt neben mir her, aber doppelt so lang wie ich. Ich habe mir fast ins Neopren geschissen. Ammenhaie sind harmlos, die tun nichts. Aber die sind halt trotzdem riesig. Und allein irgendwas zu sehen, was 3,50 Meter lang ist, neben dir, reicht schon, dass du dir einfach in die Buchse scheißt. Das ist einfach, das ist kein Aquarium. Der schwimmt halt direkt neben dir, das ist 1 Meter an mir vorbeigeschwommen. Und wenn ich dann so Videos sehe im Internet von diesen Hai-Touren, wo sie da irgendwie so 30 Touristen nebeneinander ins Wasser hocken, irgendwo in Ägypten, und dann mit Futter auch noch Haie anlocken, ne, die dann ja dann kommen sollen. Da habe ich letztens ein Video gesehen, da sind dann so 6, 7 so Tauchertypen, die halt Profis sein sollen, aber es sind dann das irgendwie so Halbprofis. Und dann kommt von hinten ein Tigerhai, soll gefüttert werden, kriegt so einen Fischkopf hingehalten und beißt an dem Fischkopf vorbei in den Kopf des Touristen, der davor schwimmt. Und der einzige Grund, warum der überlebt hat,
Der Hai
beißt in den Kopf. Der hätte den Kopf, also ein Tigerhai sind so, gehören zu den größten und auch stärksten Haien, wenn man auch die Mülleimer der Meere, weil die alles fressen. Ein Tigerhai kann bis 7 Meter lang werden.
Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, falls ihr schon mal gehört habt, dass Haie reinbeißen, um zu checken, was du bist. Also es machen meistens weiße Haie, die beißen einmal rein und merken, doch kein Seehund und lassen wieder ab. Bei Tigerhaien ist es nicht so, weil die denken sich, wenn ich schon mal gebissen habe, dann nehme ich gleich mit, Bruder.
Ist gekauft, genau. Und der einzige Grund, warum er diesem asiatischen Touristen nicht den Kopf zerdrückt hat, war, weil er das Ventil von der Flasche hinten, das so raussteht, auch noch ins Maul gekriegt hat. Und konnte deswegen das Maul nicht richtig zumachen. Wenn der richtig zugemacht hätte, wäre der tot gewesen. Und dann siehst du sowas und denkst so, Alter. Und das Krasseste war, der Typ hat es nicht mal gemerkt. Also der drin war, das kam halt von hinten, du hast den Neoprenanzug, hast die Brille auf. Und der hat nur einen leichten passiert. Druck links und rechts gespielt. Ja, genau, so war es passiert.
Irgendwie, ich glaube, mein Körper fehlt, aber alle gut.
Scheiße. Und, also ich muss sagen, auch als Taucher, auch als jemand, der im Meer schwimmt, bis heute ist es, oder ehrlich gesagt auch nach diesem Ammenhai-Erlebnis, da ist einfach so viel, was du nicht siehst und so viel, was dir überlegen ist unter Wasser. Ich gehe trotzdem gern tauchen, ich gehe trotzdem gern schwimmen. Mega. Aber wir sind auch an der Küste von Kuba ins Meer gesprungen mit dem ganzen Kamerateam und nach 10 Sekunden brüllt die erst au, au, au und ich denke schon so, ach du Scheiße, ne? Quallen, so der Klassiker. Und sie ist in Aguamala reingeschwommen. Das böse Wasser heißt diese Quallenart. Mala ist böse, Agua Wasser. Das böse Wasser heißt diese Qualle schon. Allein der Name ist schon so die Todesqualle. Ja. Ne? Also Quallen sind ja wirklich fies, weil du kannst sie kaum sehen unter Wasser.
Ja.
Es gibt keinen wirklichen Anzeiger.
Und die Tentakel sind auch, die Tentakel sind ja sehr lang, manchmal sogar 5 Meter, 10 Meter. Also wenn die Qualle 10 Meter neben dir schwimmt, du siehst ja die Tentakel nicht.
Richtig, das auch. Also das einfach die Nesselzellen können dich erreichen, auch wenn der Körper weit weg ist. Das heißt, selbst wenn du denkst, du schwimmst an ihr vorbei, schwimmst du in sie rein. Das Krasseste, was auf Kuba bitte, ist die portugiesische Galeere. Das muss man sich vorstellen, sieht aus wie so ein blauer Müllsack. Wirklich, wie so ein blauer Müllsack mit blauen Zacken. Dieser blaue Müllsack ist mit die portugiesische Galeere. Und die schwimmt an der Oberfläche. Das heißt, du siehst diesen blauen Körper von dieser Qualle, der ist wie so ein aufgeblasener blauer Müllsack. Ungefähr so, weiß ich nicht, so 30 Zentimeter groß. Und darunter sind bis zu 30 Meter lange Tentakel. Tentakel ist durch der falsche Weg. 30 Meter. Das Ding kann bis 30 Meter in seinem Umkreis Sachen stechen. Und die tut nicht nur weh, sondern die kann dich wirklich killen. Also wenn du das Horn zu viel abkriegst, dann kannst du einen Herzinfarkt haben. Und es gibt ja noch viel gefährliche Quallen vor Australien und so. Aguamala dagegen ist winzig klein, ist so groß wie, keine Ahnung, wie ein 5-Mark-Stück.
Sorry, weil kennst du noch alle Maler Aquamala?
diese Werbung mit den Stiften. Daher kommt es. Das ist eine Werbung für Quallen gewesen, wissen viele nicht.
Ja.
Und die hat halt einfach, dieses junge Mädel, das mit uns gedreht hat, hat halt einfach ungelogen so 20 Zentimeter lange feuerrote Striemen an ihrem Arsch. Und zwar für 4 Tage lang. Also es ging auch nicht mehr weg und so.
Shit. Und, ja, was macht man da? Aber was macht man? Die sagen ja immer Essig drauf oder keine Ahnung.
Ja, also man sagt ja, dass Säuren würden die Nesselzellen. Also man muss sich vorstellen, ich weiß, die ganze Zeit denke ich drüber nach, ob Tentakel der richtige Begriff ist. Es gibt einen anderen Begriff für die Ausleger von Quallen, aber egal. Die sind ja mit Millionen, ähnlich wie bei Brennnesseln auch, mit Millionen kleinen Giftkapseln gefüllt, die dann bei Berührung so ein Speerchen ausfeuern. Dieser Speer injiziert Gift. Ganz anders als bei Schlangen oder sowas. Und angeblich, oder es heißt, und das stimmt wohl auch bei Feuerquallen in der Ostsee und so, wenn du da Essig drauf gibst oder Pisse, weil Pisse nun mal sauer ist vom pH-Wert her, dass es das neutralisieren würde. Das funktioniert aber nicht immer und das funktioniert auch nicht bei jeder Quallenart. Also bei der portugiesischen Galeere zum Beispiel haben wir gelesen, danach dann im Urlaub, da bringt Essig dann auch nichts mehr.
Das heißt und, Tentakel, Basti, ich habe gerade geguckt.
Okay.
Tentakel, die mit Nesselkapseln irgendwie. Okay.
Ja. Egal. Und die schlimmste oder gefährlichste Qualle, wo wirklich in Australien ganze Strände gesperrt werden, ist die Würfelqualle. Die ist auch nicht groß, maximal wie eine Faust oder so. Und da gehst du drauf dran. Also da reicht meistens die Zeit, um die Leute aus dem Wasser zu ziehen, schon nicht mehr, dass sie überleben. Und in Australien,
ja, also wenn du ihn krass. Nur einen Kontakt und dann kannst du sofort sterben, oder wie?
Also du kannst innerhalb von wenigen Minuten einen Herzinfarkt haben. Das lähmt deinen ganzen Muskel. Also das ist, glaube ich, ein Gift, was die Muskelkontraktion stört. Und klar, die beiden Muskeln, die wir zum Menschen, zum Leben brauchen, ist unsere Atemmuskulatur und unsere Herzmuskulatur. Und wenn die stoppt, ist halt vorbei. Ne?
Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel Respekt davor. Also vor dem Meer habe ich sogar, also wenn ich in der Luft bin, im Flugzeug, gebe ich ja ab, weißt du, dann inzwischen, ich habe immer noch sehr, sehr viel Respekt, ich habe auch Angst, also als wir jetzt auch von Ägypten zurückgeflogen sind, als wir schon im deutschen Luftraum waren, war ich so, okay, Digga, jetzt ist Killer, jetzt sind wir safe, so. Und dann war 3 Minuten Europapark, Alter. Dann ist das Flugzeug, als wir über diese Wolkenschicht runter wollten, Bro, das Flugzeug, Alter, wumm, wumm, aber richtig, also es war so, kennst du das, wie in so Hollywood-Filmen, wenn die mit so einem Doppeldecker so Luftstunts machen, wo die so links und rechts ziehen, genau so hat sich das angefühlt. Ich guck rüber, ich sehe die Flügel nur, wie die hoch und runter schellen, 2,5 Meter, und ich so, oh, Morok, scheiße, Alter, aber irgendwie wusste ich, okay, wenn du in die Wolken kommst, dann wackelt's klar immer. Aber es war halt so dieses Eintauchen in diese Wolkenfelder. Ey, das war, da habe ich nochmal ganz kurz Muffensausen gekriegt. Aber vor dem Wasser habe ich einfach Angst. So wie du sagst, du guckst runter. Also ich konnte ja leider nicht ins Wasser in Masa Alam, auch wegen meinen allergischen Schüben und so. Aber ich bin dann nochmal an diesen Steg gegangen und habe runtergeguckt, weil du siehst ein bisschen ganz leicht die Korallen. Ich habe auch so einen Rotfeuerfisch gesehen. Ich fand es mega, das mal live zu sehen. Aber dann siehst du halt einfach, dann wird's richtig dunkel, einfach schwarz. Einfach schwarz.
Also, darunter ist nur Schwärze und du siehst nichts mehr. Und das ist
Digga, ich hab davor so viel Respekt. Und also, dass du tauchen gehst und du machst ja auch noch das Psychotauchen, so Höhlentauchen. Also dafür brauchst du ja richtige Eier. Also dafür musst du eigentlich in die Serengeti erstmal so einen richtigen Bullen finden, also so einen Ochsen, dem seine Rieseneier so abmachen und an deine drankleben, dass du dich in so eine Höhle traust, weil das ist halt übelst gefährlich. Es ist halt auch wunderschön, weil ich auch gern Dokus darüber angucke. Aber dass man sich das traut, ist, boah, Alter, ist schon heftig.
Ich bin so jemand, ich bin jemand, bei dem, also der eigentlich in so Stresssituationen immer total ruhig bleibt. Das habe ich irgendwie von meinem Vater. Das Einzige, wo das nicht so ist, ist wirklich Flugzeuge. Bei allem anderen, ich habe schon echt doofe Situationen erlebt, wo irgendwie Sachen gefährlich wurden und so. Und ich bleibe immer total ruhig und total bei mir so. Weißt du, manche Leute kriegen ja Panik und ich kriege überhaupt keine Panik in Stresssituationen. Aber im Flugzeug, da habe ich schon Panik, wenn ich das fucking Flugzeug sehe. Schreibt uns doch mal über...
Das ist nicht vergleichbar. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Nein. Es ist nicht vergleichbar. Also wenn du, ich bin auch so, wenn ich an einen Unfallort komme oder jemand ohnmächtig wird oder sonst, bin ich immer ruhig, objektiv, weil dein Arsch geht auch nicht gleich drauf, weißt du? Aber wenn du im Flugzeug bist, bist du so, ich werde auch sterben. Scheiße, Alter. Weißt du? Und deswegen wird man da, glaube ich, nervös.
Und weil du keine Kontrolle über die Situation hast. Gar keine.
Genau. Ja,
also wenn alle drei Piloten anfangen abzukotzen, dann ist sowieso alles vorbei. So, dann ist
sowieso vorbei, Alter.
Schreibt uns doch mal über eure Ängste, wovor ihr richtig Angst habt, an bub@1live.de. Würde mich interessieren, ob ihr Flugangst habt, ob ihr, keine Ahnung, Angst vorm tiefen Meer habt, was eure schlimmsten Fluggeschichten waren. Unsere geliebte Sprünki, Sandra Sprünken, wird uns das durchlesen, wird uns das zusammenstellen und dann werden wir endlich mal, wie wir es immer versprechen, auch mal darüber sprechen, was ihr uns geschrieben habt. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Nehmt immer schön eure Beruhigungsmittel, wenn ihr ins Flugzeug steigt und esst am besten nicht in der Economy Class. Wir haben euch lieb, wir küssen eure Augen. Passt auf euch auf. Guten Flug.
Liebe für euch.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.